Gott, der Grosses bewirken kann, der aus der Finsternis Licht macht, sei das, dass der Blind sieht oder dass auch unsere Finsternis, die sich vielleicht in einem anderen übertragenen Sinn über uns gelegt hat, wirklich einfach weggeholt wird. Danke vielmals, dass du Gott bist, der Hoffnung gibt. Lob und Preis sei dir für all das Gute. Amen. Amen. Ihr leset hier hinter mir den Titel von der Predigt, du bist ein Segen. Der Start in die neue Predigtreihe, nehmen und geben. Und wenn man da so zurückschaut auf das herausfordernde Jahr, das hinter uns liegt, vor einem Jahr haben wir noch nichts geahnt, das auf uns zukommt, haben uns ein gutes Neues gewünscht und keine Ahnung gehabt, was das wird heissen. Und dann könnte man denken, warum kommt der jetzt mit einer Predigtreihe, dass ich ein Segen bin. Also jetzt nach dem Gestürm möchte ich eigentlich eine Predigt drehen, um ich will Segen zu bekommen. Zu nehmen ist gut, zu geben könnt ihr sein. Aber ich habe das ganz bewusst gemacht. Ganz bewusst das Thema, ganz bewusst diese Predigt drehen. Weil ich denke, wir sollen gerade dann ein Segen sein, wenn Not ist. Schönwetterdiener, die findet man gleich einig. Einer, der hilft aufhocken, wenn der Karre das Loch abgeht, findet gleich einig. Aber einer, der hilft stossen, wenn es aufgeht. Einer, der da ist, wenn es schwierig geht. Das ist die Herausforderung. Da braucht es andere Kaliber. Und ich möchte fast sagen, wer, wenn nicht wir als Menschen, die Christus in uns lebt, können nach einem solchen Jahr daran denken, dass wir ein Segen sind und nicht nur, dass wir ein Segen bekommen. Dass man nach dem Nehmen auch noch an das Geben denkt. Und nicht nur, dass man all die Defizite vom vergangenen Jahr, die wirklich auch da sind, gesundheitlich, sozial, vielleicht auch wirtschaftlich, ich weiß nicht, wie deine Situation ist, dass man dann trotzdem an das Geben denkt. Aber ich glaube, gerade dann, wenn eine schwierige Situation, eine herausfordernde Zeit ist, gerade dann braucht es Leute, die, obwohl sie auch betroffen sind, bereit sind, zu dienen. Das ist der Hintergrund von dieser Predigt heute, aber eigentlich von der ganzen Predigtreihe, die ich mit euch möchte teilen. Das Grosse daran ist ja, dass wir das nicht aus uns selber machen müssen. Darum habe ich quasi uns als Christen rausgehoben. Wir haben nicht einfach die besseren Ideen, sondern wir haben die Quellen von der Kraft, wir haben die Versorgung. Und darum habe ich ja hier auf dem Bild, das ihr seht, der Brunnen als Bild. Und ich habe letzten Dienstag die Andacht gemacht, wo ich ein bisschen Predigtreihe vorgestellt habe, wo ich das Bild vom Brunnen bringe. Wo wir ja eigentlich als Giel, ich bin auf dem Land aufgewachsen, oben hatte es einen Bauernhof, unten hatte es einen Bauernhof, überall hatte es Bauernhof. Und das war dann noch so normal gewesen. Im Bauernhof ist vor dran ein Brunnen und dort läuft gängig das Wasser. Da war man noch in der zentralen Wasserversorgung angeschlossen gewesen. Die Quellen ist geflossen, also ist auch der Brunnen geflossen. Es war angeschlossen gewesen. Und das war für mich einfach klar gewesen. Erstens, der fließt immer und zweitens, das Wasser ist sauber. Wenn du frisches Wasser willst, gehst du beim ersten Bauernhof suchen. Da sagt auch niemand, du darfst nicht, sondern da darf man einfach. Und das Bild, das hat mich eigentlich geprägt. Als Christen sind wir angeschlossen an der lebendigen Quelle und darum können wir auch von nehmen und geben reden und darum können wir auch sagen, dass wir ein Segen sind. Und das Bild vom Brunnen, das soll uns einfach auch begleiten durch die nächsten Wochen und Monate, dann, wenn ich für einen Predigtdienst eingeteilt bin, weil mir das wichtig ist. Einfach dort drinnen steckt für mich so viel Geheimnis, so viel Wahrheit, die für uns als Christen gilt. Wir sollen ein Segen sein. Zuerst mal, wo in der Bibel davon steht, dass die Menschen sollen ein Segen sein oder ein Mensch, ist im ersten Buch Mose, also im allerersten Teil der Bibel, im ersten Buch der Bibel, im 12. Kapitel, wo Gott zum Abraham redet. Und wenn wir einmal die Geschichte anschauen, der Abraham hat zwar nicht Corona und Covid gehabt, so viel wie ich weiss, steht zumindest nichts in der Bibel, ich gehe jetzt wirklich davon aus, aber er war auch in einer schwierigen Zeit gewesen. Er hat dort nicht einfach ein sonniges Leben gehabt und alles war gut gewesen. Wenn wir nämlich das erste Buch Mose lesen, bis zum 11. Kapitel, wo nachher ab dem 12. die Geschichte von Abraham anfängt, dann sieht man, dass nach einer grossartigen Zeit, wo Gott die Welt wunderbar und vollkommen und einfach grossartig, cool perfekt geschaffen hat. Die Menschen haben gesagt, ja gut, okay, die Welt nehmen wir, aber ohne Gott, sie haben sich von Gott getrennt. Und damit ist eine Spirale abwärts gekommen. Eine Spirale von der Gottferne, die sich ausgedrückt hat in Neid, in Hass. Gleich ist der erste Mord gekommen. Die Menschen haben einander gehasst, Menschen haben das Böse gemacht, Menschen das Unrecht, das Unheil, hat immer mehr Überhand genommen. Wir sehen in diesen Kapiteln, im Kapitel 3 lösen sich die Menschen von Gott und dann geht es 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bis an Nullpunkt runter. Und dort kommt dann der Abraham. Und der Abraham selber hat in seiner Familiengeschichte auch nicht so simpel gehabt. Sein Bruder ist vor der Zeit gestorben. Der Vater war traurig, nehme ich an, und er als Bruder sicher auch. Er war verheiratet mit der Sarah, aber sie konnte kein Kind haben. Und für die Zukunft zu bauen, hat er Nachkommen wollen. In dieser Zeit sowieso, aber grundsätzlich, wenn man Familie bauen will, wenn man die Zukunft bauen will. Und er hat es nicht gehabt. Aber Gott war in dieser Situation nicht am Ende, weder mit Abraham und seinem Schicksal, noch mit der Menschheit und ihrer Abwärtsspirale und dem Nullpunkt. Gott hat schon lange, von Ewigkeit her, könnte man sagen, hat er einen Rettungsplan gehabt für die Menschen. Er war parat. Aber das Geheimnis bei Gott ist, dass er nicht einfach vom Himmel her gesagt hat, sondern er hat immer mit Menschen geschaffen. Von dem Tag an, als er den Menschen geschaffen hat, hat er immer mit Menschen geschaffen. Und darum hat er auch seinen Rettungsplan angefangen, mit einem Menschen umzusetzen. Und das war eben der Abraham gewesen. Beziehungsweise ganz am Anfang hat er noch Abraham geheissen. Und so fängt nachher eben das 12. Kapitel an und ich möchte die ersten 4 Verse lesen. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich, der, der keine Kinder hatte, zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter, also alle Völker, alle Nationen auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Das ist also dort, wo Gott sagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und Gott hat das dann auch umsetzen in der Geschichte von Abraham. Aus dem Abraham ist tatsächlich ein Volk geworden. Mit 100 ist er noch Vater geworden. Aus diesem Volk ist der Mose aufgekommen, der grosse Befreier, der aus Haufen Leuten ein geordnetes Volk gemacht hat. Später ist der David gekommen, der Grosskönig, der eine starke Nation aus dem Volk gemacht hat. Und der David war ein König, der nach Gott gefragt hat und Gott hat ihm versprochen, auf deinem Thron wird in Ewigkeit immer einer sein. Und der Nachkommen war Christus. Christus hat eine menschliche Herkunft und eine göttliche Herkunft. Und der menschlichen Herkunft nach ist er ein Nachkommen von David aus dem Volk, das beim Abraham entspringt. Und in Christus sind dann tatsächlich alle Nationen gesegnet worden. Heute gibt es rund um den Erdbau gibt's Menschen, die durch Christus Hoffnung und Leben und Frieden und Freude und Sieg gefunden haben. Gottes Heilsplan hat funktioniert. Das war der Plan von Gott. Aber angefangen hat er Jahrtausende vorher irgendwo in Mesopotamien bei einem Schafzüchter mit Namen Abraham. Oder Abram denn noch. Der in einer schwierigen Situation war, in einer schwierigen Weltsituation. Und so komme ich zurück zu uns nach dem speziellen Jahr, wo wir früher gedacht haben, ja, wir als westliche Nationen, wir haben die Sache im Griff, wir haben es im Griff, wir können Probleme lösen, wir sind sicher und so weiter. Und jetzt, ein Jahr später, hat sich dieser Sicherheit, Unsicherheit Platz gemacht. Ich habe noch fast das Gefühl, jetzt am Anfang des 2021 noch fast mehr. Vor dem Neujahr hätte man denken, ja, irgendwann ist das Elende 2020 vorbei. Ja, jetzt ist es tatsächlich vorbei, aber das Problem ist noch nicht gelöst. Wir sind immer noch mit drin. Also dem, ich habe es im Griff, dem vielleicht manchmal fast ein bisschen überheblichen von uns westlichen Kulturen, hat sich eine Unsicherheit Platz gemacht. Man weiss nicht, mit welchem Schaden man aus diesem Elend rauskommt. Und wenn, und ob, und was. Viele Fragen. Viel Schicksal auch. Menschen, die über lange Zeit krank waren. Menschen, die gestorben sind. Menschen, die vielleicht wirtschaftlich gesehen ganz in einer schwierigen Situation sind jetzt. Und der Bund gibt nicht einfach jedem Affront Perdu Geld aus. Es gibt gewisse Kredite, es gibt gewisse Entschädigungen. Aber letztendlich muss jeder ein Stück weit mit seinem Schicksal, mit seiner Herausforderung klarkommen. Und da mitten drin sind wir als Christen. Und zwar nicht unbeteiligt. Wie der Abraham in dieser Kultur, in dieser Situation mitten drin gesteckt ist, so wir heute. Und so ruft Gott jetzt zu dir und zu uns, ich will dich segnen und du sollst dein Segen sein. Wenn wir so viel vom Segen reden, könnte man vielleicht auch mal erklären, was ist eigentlich der Segen? Es ist gar nicht so einfach, wenn ich zu euch frage, wie würdet ihr Segen definieren? Es ist gar nicht so einfach. Ich habe mir ziemlich in meine Bücher gegangen, als ich die Predigt vorbereitet habe. Man hat schon ein bisschen ein Gespür, was Segen ist. Segen tut mir einfach etwas Segen und dann ist es dann gut und so. Aber was ist eigentlich genau dahinter? Und für mich sind Segen eigentlich drei Sachen. Erstens ist Segen ein Zuspruch. Ich segne dich. Oder manchmal braucht man das Wort Segen gar nicht. Also der Paulus tut häufig am Ende von seinen Briefen die Gemeinde, die er hat geschrieben hat, segnen und sagt, der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Sinne und Herzen in Christus, sagt er irgendwo. Und das ist ein Segen, also ein Zuspruch. Aber der Zuspruch allein reicht nicht. Das könnte ja einfach ein Wunsch sein. Ich wünsche dir ein gutes 2021. Das ist aber nicht einfach ein Segen, sondern hinter dem Segen steht eigentlich die Kraft von Gott. Eigentlich ist Segen ein Handeln aus Glauben. Ich spreche etwas aus, wo ich davon ausgehe, wo ich glaube, dass Gottes Kraft dahinter wirksam wird, so etwas entsprechend passiert. Eigentlich tut man ein Stück weit durch Wort austeilen, was Gott schenkt oder schon geschenkt hat, ins Bewusstsein rufen oder der Wunsch, dass es in die Realität hineinkommt. Wenn der Paulus eben sagt, der Friede Gottes sei mit euch, der wünscht er, dass Gottes Kraft in den Menschen, die er es geschrieben hat, wirkt, so dass der Friede ihr Herz regiert und sie ruhig und gelassen sind, voll Zuversicht und voll Glauben durch ihr Leben gehen. Also das heisst, Segen gründet eigentlich auf das, was Gott versprochen hat. Dass es bereits da hat oder dass es wird tun. Das ist das Erste, der Segen als Zuspruch. Aber wir nennen hier die positive Auswirkung der Segen. Wenn eben die Leute, die Paulus gesegnet hat mit diesem Friedensspruch, wirklich in Frieden leben, dann ist das eben der Segen. Hey, dass ihr so Frieden habt in eurer Gemeinde, das ist eben dieser Segen. Also, das, was passiert, die positive Auswirkung, ist ein Segen. Man braucht das manchmal schon ganz praktisch, dass man sagt, das Klima, das wir hier in der Schweiz haben, ist wirklich ein Segen für die Landwirtschaft. Mit Sommer und Winter, mit Regen und Trocken, mit Sonne, das ist wirklich ein Segen. Es könnte ja auch irgendein Regenfall geben, wo die Herdöpfel gerade wieder zum Boden ausholt, kaum sie sind gesetzt oder so. Aber wir haben eben, unser Klima ist eben ein Segen für uns. Und manchmal sind auch Menschen ein Segen. Zum Beispiel eine Lehrerin oder eine Leiterin im Kigo ist für die Kinder, die sie weiterbringen, kann sie ein Segen sein. Das heisst, durch ihre Art, ihre Wertschätzung den Kindern auszudrücken, ihnen zu zeigen, dass sie von Gott geliebt sind, dass sie wunderbar sind, in ihrem Kind sind oder überhaupt in ihrem Mensch sind, kann sie ihr Leben für die ganze Zukunft prägen und die werden irgendwann 60, 70, 80-jährig sein und sich immer noch daran erinnern. Die Lehrerin dort oder die Kigo-Leiterin, die hat mich ermutigt, die hat mich gestärkt, die hat an mich geglaubt. Die Frau war ein Segen für mich. Und so kann eine Person ein Segen sein. Also der Zuspruch, die positive Auswirkung oder einfach gerade eine Person, die ein Segen ist. Was wir müssen wissen, ist, dass wir als Christen einfach schon mal grundsätzlich von Anfang an fest gesegnet sind. Im Epheser 1,3 heisst es, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat. Nicht vielleicht segnen wird, sondern gesegnet hat. Abgeschlossene Handlung. Mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Wir sind gesegnet. Oder Jesus schildert in einer Geschichte, in einem Vergleich, in Matthäus 25, wie er am Ende der Welt seine Jünger, seine Nachfolger, Christen, wird zu sich rufen, er als König. Und dort heisst es in Matthäus 25, 34, da wird dann der König sagen zu denen zu seinen Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters. Du bist ein Gesegneter. Du bist gesegnet mit dem Segen vom Himmel, mit dem ganzen Segen, mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Wenn wir einander also segnen, sprechen wir einander eigentlich zu, was Gott schon vollbracht hat, was bereits da ist. Wir wollen einfach, dass es neu und noch vermehrt vorkommt. Aber es ist schon da. Gott wird nicht, nachdem du die Mitmensch segnest, neu ans Werk gehen, sondern er hat das Werk bereits vollbracht. Aber es wird sichtbar werden, es wird Raum bekommen. Aber das ist wichtig, dass wir wissen, wir sind bereits gesegnet. Und wenn wir jetzt zum Praktischen kommen von dem, dann ist es eben so, dass wir einander nicht nur segnen sollen. Das sollen wir zwar auch. Wenn du im Gebet an anderen denkst und sagst, Gott, der Frieden von dir, der soll über dem Leben sein von meinem Mitmensch, dann tust du den anderen segnen. Und die Bibel sagt, dass wir sogar unsere Finden sollen segnen. Und ich habe gemerkt, dass das manchmal mein Herz verändert. Wenn ich auf jemanden wirklich eine Wolle habe und irgendwie nicht richtig drüber komme, dann fange ich an, mit Wort segnen und die Worte laut aussprechen. Ich segne den. Das Gute von dir, Gott, soll über dem Leben sein. Solange, bis ich anfange zu glauben und bis es mir anfängt, frei machen von dem Ärger oder vielleicht von dem Zorn, den ich über einen Menschen habe, wo ich irgendwie vielleicht bin zusammengestossen oder so. Aber jetzt sollen wir nicht nur segnen, sondern wir sollen selber ein Segen sein. Und da kommt eben das Bild vom Brunnen, das zum Ort vom frischen Wasser wird. Für mich als Giel, wenn ich Durst hatte, habe ich nicht an Quellen gedacht, da habe ich an Brunnen gedacht. Weil das mit der Quelle, das war für mich noch so geheimnisvoll, dass da aus dem Boden, aus dem Dreck aus dem Wasser kommt. Und das Wasser aus dem Dreck kommt, soll jetzt super sein. Und was eine Quellfassung ist, habe ich sowieso nicht verstanden. Aber den Brunnen habe ich verstanden, dort ist das Wasser rausgekommen. Für mich war der Brunnen der Ort des frischen Wassers. Obwohl ja das eigentlich nicht stimmt. Die Quelle ist der Ort des frischen Wassers. Aber das hat mir nichts genützt. Aber der Brunnen hat mir etwas genützt. Und beim Geistlichen ist es genau gleich. Wirklich geistliches Leben kommt nicht von dir und von mir, das kommt allein von Gott. Aber wir sollen in dieser Welt die sein, die das weiterbringen. Wieder Brunnen für das Wasser, obwohl die Quelle die eigentliche Quelle ist, sollen wir den Segen von Gott weitergeben, obwohl der Segen nicht aus uns kommt. Aber weil wir gesegnet sind, weil wir an der Quelle vom Segen angeschlossen sind in Christus, soll von uns der Segen weiter sein. Gehen. Und es soll so sein, dass Menschen um uns herum bei uns den Segen kommen abholen. Irgendwann checken sie dann schon, dass es wahrscheinlich nicht aus uns kommt und dass Gott dahinter steht. Und so können wir nachher zu denen werden, die sie zu Gott, zur wahren Quelle führt. Versteht ihr den Zusammenhang? Uns ist Fülle geschenkt und alle anderen sollen durch uns empfangen. Wir sind wie der Brunnen, einfach nur der, der es darbietet und darreicht. Und dann möchte ich jetzt mit euch noch ein paar Sachen anschauen, wie wir das wirklich praktisch machen können. Es ist wieder eine klassische 3-Punkt-Predigt. Ich möchte euch 3 Sachen mitgeben, die mir wirklich wichtig sind. Und das Erste, dass wir wirklich als, wie ein Dorfbrunnen das Wasser so können, mitten in unserem Alltag, in unserem Leben, der Segen weitergeben, ist das. Vertrau, dass Gott wirklich für dich sorgt. Die Bibel ist voll von diesem Gedanken, dass im Christ die Fülle wohnt. Zum Beispiel, ich weiss, dass ich keine Angst haben muss, weil Christus die Welt überwunden hat. Steht in Matthäus 16, 33. Oder ich weiss, dass Gott mich führt und leitet und er macht das ein Leben lang, bis ich am Ende von meinem Leben am Ziel bin. Das weiss ich, weil es in Psalm 23, 3 beschrieben ist. Ich weiss, dass Gott mich versorgt, dass was auch immer auf mich zukommt, das, was ich wirklich brauche, das habe ich. Steht im Psalm 23, 1. Obwohl ich als Mensch unvollkommen bin, weiss ich, dass ich von Gott gerecht gemacht worden bin. So gerecht, dass es vor ihm Gültigkeit hat. Gerecht gesprochen und dass ich darum Frieden mit Gott habe. Und Frieden heisst nicht nur, dass wir keinen Krach haben, Gott und ich zusammen, sondern dass die ganze Fülle von ihm für mich zugänglich ist. Er hat mir wie sein Vorratshaus aufgetan und gesagt, Selbstbedienung gratis. Ich weiss das, weil es im Römer 5,1 steht. Ich weiss auch, dass ich Zugang habe zu Hoffnung, Herrlichkeit und Kraft, weil es im Epheser 1, 18 und 19 steht. Ich weiss, dass ich die Sicherheit habe für die Zukunft, und zwar die von meinem Leben hier auf der Erde und die über das Leben auf dieser Erde hinaus. Ich weiss das, weil es im Römer 5, 2 so beschrieben ist. Alles ist da. Natürlich, ich muss noch lernen, darin leben. Manchmal wirkt mein Leben armseliger als das, was ich jetzt gesagt habe, weil ich noch nicht gelernt habe, daraus zu leben. Und das ist etwas, was wir müssen lernen, etwas, was wir müssen trainieren, etwas, was wir uns immer wieder müssen daran erinnern und daran denken und daran festhalten. Aber de facto ist alles da. Und darum ist es so zentral wichtig, dass ein Mensch nicht nur religiös ist, nicht nur fromm ist, nicht nur manchmal brav in die Kirche geht und den Stuhl anwärmt, sondern dass er bekehrt ist, wie es in der Bibel beschrieben ist, oder wiedergeboren, oder dass er Jesus aufgenommen hat. Eigentlich drücken die verschiedenen Worte der gleiche Sachverhalt aus. Dass der Brunnen der Quelle angeschlossen wird. Dass du als Mensch mit Christus verbunden wirst. Das Wort Bekehrung drückt vielleicht mehr der persönlichen Entscheid aus. Ich will nicht mehr selber wursten, sondern ich will mich umkehren und sagen, Christus, ich will mit dir leben. Dort wird die persönliche Entscheidung ein bisschen betont. Das Wort Wiedergeburt drückt mehr aus, dass Gott da drinnen wirkt. Dass er sagt, oder dass er handelt und dir ein neues Leben schenkt. So, dass du nicht mehr aus dem Alten heraus handeln musst. Und das Wort Jesus aufnehmen, drückt mehr ein Stück weit Beziehung oder dahinter steht aus. Dass ich mit Christus verbunden bin, dass ich ihn kenne, dass ich mit ihm reden kann, dass er zu mir redet und so weiter. Aber alles geht eigentlich de facto um das Gleiche, dass ich an der Quelle angeschlossen bin. Wenn du das noch nicht bist, dann wend dich Christus zu. Und wenn du es bist, glaub als Christ daran, vertraue es und proklamiere es. Das ist etwas, was für mich einen wichtigen Teil meiner Gebetszeit ausmacht. Mich auszurichten auf all das, was ich von Gott bekommen habe. Ich brauche mehr Zeit meistens für das, als für meine Bitte. Gott, könntest das und Gott, ich sollte das. Oder ich wünsche mir, ich bitte dich, dass du in der Gemeinde das. Oder bitte, du den Menschen, der berühren oder heilen. Ich brauche mehr Zeit, mir die Wahrheit auszurichten. Die Werbepsychologie hat, glaube ich, herausgefunden, dass man 12-mal eine Werbebotschaft lesen oder hören oder sehen muss, bis sie einmal anfängt zu wirken. Also wenn ich irgendwie 12-mal gesehen habe, dass das Getränk mich glücklich macht, dann irgendwann bin ich so dumm und glaube es und kaufe es. Egal, ob es wahr ist. Und das müssen wir natürlich auch auf das geistliche Leben übertragen. Das ist offenbar so, wie wir Menschen gestrickt sind. Wenn wir etwas immer wieder hören, fängt es uns an, eine Auswirkung auf uns zu haben. Gehirnwäsche funktioniert das auch im ganz negativen Sinn. Aber wenn wir jetzt clever sind, dann nehmen wir die Wahrheit aus der Bibel, die verlässlich ist, und sagen, jetzt tun wir die auf uns immer wieder. 12-mal. Und wieder, weil am Tag sind wir ja all diesen Nachrichten ausgesetzt. Und dann sind wir schon wieder beim Corona. Wie fest hat Corona dies und mein Denken geprägt? Weil wir, wenn wir immer irgendeine Zeitung, ein Online-Mediendings oder was auch immer auftun, steht immer das oberste Corona. Das macht etwas mit dir und mir. Und darum brauchen wir immer wieder die Ausrichtung auf die Quellen, auf die Verbundenheit. Quellen ist gut, Quellen ist genug stark, hat genug bis fest verbunden. Und das ist ausgedrückt mit dem ersten Punkt, Vertrau, dass Gott wirklich für dich sorgt. Das ist absolut notwendig. Und dann kommt das Zweite. Schau von dir weg aufeinander. Nächstenliebe, klassisch gesagt. Und das ist mir ganz wichtig, auch in der Reihenfolge. Nächstenliebe ist nicht das Erste. Wenn man jemanden fragt, was ist mit dem Christsein, was gehört zum Christsein, ist wahrscheinlich Nächstenliebe bei vielen das Erste. Das Christentum ist die Religion von Nächstenliebe. Aber wenn man das so sagt, ist es wirklich eine Religion. Gute Idee, was man machen soll, das findet man ganz Menge Ideologie, Philosophie und Religion drin. Aber das Geheimnis vom Christsein ist, dass es nicht bei Nächstenliebe anfängt, sondern bei Quellen. Nur zu sagen, was wir sollen, dass es gut wäre, das hat manche Philosoph geschafft, das hat manche Religion geschafft. Aber uns versehen mit Kraft und Ausrüstung, dass es funktioniert. dort ist das Christsein einzigartig. Nur bei Christus finden wir eine wirklich wahre Quelle, die uns versorgt. Und darum kommt der Blick weg von mir zum anderen, darum kommt die nächste Liebe erst an zweiter Stelle, nachdem wir versorgt sind. Ich mache euch ein einfaches Beispiel weg vom Brunnen, noch ein anderes Bild. Stell dir vor, du hast nichts zu Morgen gegessen, bist gebügelt und irgendwann wird es 11 Uhr, der Magen fährt so richtig an, fängt knurren. Und du denkst, so, jetzt noch eine Stunde durchhalten, um 12 Uhr gibt es Mittag. Der, der um 4 vor 12 Uhr zu dir reinkommt und er noch etwas Schwieriges von dir will, der überkommt unter Umständen ein freundliches, kommt dann nachmittags wieder. Oder wenn der Hunger ganz stark ist, könnte das auch ein bisschen weniger freundlich ausfallen. Oder geh nie mit einem hungrigen Magen einkaufen. Spätestens in der Kasse wirst du merken, dass du eine Dummheit gemacht hast. Und nachher wird es 12 Uhr, dann gehst du zum Mittagessen und plötzlich ist alles wieder gut. Der mit seinem blöden Anliegen, das zu dir kommt, du hast Geduld und Zeit. Dein Einkaufsverhalten ist geheilt, ist völlig vernünftig. Und genau um das geht es. Wenn du hungrig bist, bringst du den Blick nicht von dir weg. Wenn du geistlich hungrig bist, dann bringst du den Blick nicht von dir zum Nächsten her. Das heisst, wenn dir der Punkt 2 nicht gelingt, wenn du das mit der Nächstenliebe wie irgendwie nicht auf die Reihe bringst, dann ist auch die Verbindung zur Quelle das Problem. Dann hast du auch wieder anfangen, selber zu machen, statt auf Gott zu vertrauen. Dann lebst du auch aus deiner eigenen Kraft. Wenn du den Hunger spürst, auch geistlich gesehen, dann wirst du blind für einen Auftrag. Wenn du selber das Gefühl hast, du kommst zu kurz und die Glauben funktioniere nicht und Gott hat doch schon lange sollen, dann wird es immer wie schwieriger, dem Nächsten zu dienen. Und darum, acht auf die Quelle. Acht zuerst auf die Quelle. Und ich möchte geradeaus sagen, wenn du dich nicht bekehrt hast bis heute, bekehr dich heute, du bist nicht nur religiös. Religiös ist für nichts. Religiös ist eine Forderung, und ich sage dir, du wirst es nicht schaffen. Aber verbunden sein mit Christus, ob du jetzt dann Bekehrung oder Wiedergeburt oder Jesus ins Leben aufnehmen sagst, ist egal. Es braucht die feste Verbindung mit Gott, dass du zu ihm kommst, dein alte Leben ihm gibst, ihn um Vergebung von deiner Schuld bittest und bittest, dass er in dein Leben kommt und dich neu macht. Und dann bist du mit der Quelle verbunden. Das ist das Erste. Aber auch für dich als Christ, der das vielleicht schon lange erlebt hat und dich darüber freut, schau, dass das Rohr sauber ist. Und glaub, was Gott über dich sagt. Bei uns daheim habe ich einst am Morgen Wasser getrunken. Oder am Abend, glaube ich. Es hat einen komischen Gau gehabt. Und ich habe es meinen Eltern gesagt, und sie haben es zuerst nicht geglaubt, aber es hat sich nachher gezeigt, dass irgendwo die Quellfassung verunreinigt war. Und manchmal müssen wir als Christ unsere Quellfassung wieder säubern. Müssen wir schauen, dass die Verbindung zu Christus wieder gereinigt ist von all diesen Sachen. Eben vielleicht von den Nachrichten, die wir überall lesen und hören. Eben vielleicht von dem, was in unsere Umgebung sagt, die wir unbedingt brauchen, für glücklich zu sein. Wenn wir es nicht haben, zu 100%, dann haben wir keinen Anlass, glücklich zu sein. Und wir müssen zurückkommen, wieder zu der gereinigten Verbindung mit Gott. Glaub das, was Gott über dich sagt, auch wenn du es manchmal nicht fühlst. Wir haben Frieden mit Gott, auch wenn wir es manchmal nicht fühlen. Weil Gott dir Frieden geschenkt hat, weil er nichts mit deinen Gefühlen zu tun hat, sondern mit der Realität, dass Christus für dich gestorben ist. Raum auf mit Zweifel oder mit Unglauben. Und das passiert dann am besten, wenn wir uns wirklich auf die Quelle konzentrieren. Das Bibellesen ist nicht einfach eine religiöse Übung, wo es ein paar Bonuspunkte im Himmel gibt. Bibellesen machen wir darum, weil es uns stärkt, weil es wie das Quellwasser ist, das in uns rein soll fliessen, weil es wie eine Erfrischung, eine Stärkung ist von der Verbindung zu Christus. Das Gleiche mit dem Gebet, das ist nicht eine fromme Übung. Ich schütte das Herz aus, ich richte mich neu auf Christus aus, dass seine Kraft fliessen kann. Oder das Dritte, was uns dort stärkt, ist die Gemeinschaft mit anderen Menschen, die mit Christus unterwegs sind und uns ermutigen, wirklich an Christus festzuhalten. Das braucht es. Das braucht es, dass wir mit der Quelle fest verbunden sind. Und dann müssen wir uns entscheiden, schau von dir weg aufeinander. Und dann kommt noch der dritte Punkt. Tu das, was gut und richtig ist. Bis ein Segen, indem du das tust, was gut und richtig ist. könnte man jetzt fragen, ja, was ist gut und richtig? Wisst ihr was? Ich glaube, wenn wir auf Gott vertrauen, dass er wirklich für uns sorgt. Wenn wir es geschafft haben, von uns selber aufeinander zu schauen, dann wissen wir in 95% der Fälle haargenau, was gut und richtig ist. Und vielleicht gibt es dann manchmal so Zeiten, wo wir Fragen haben. Soll ich mein Leben in diesem Beruf oder in diesem Beruf investieren? Ist es richtig, da zu leben oder dort zu leben? Bleibe ich hier oder gehe ich zum Beispiel in einen Dienst in Afrika oder was auch immer? Das sind Fragen, die man nicht einfach mit richtig und falsch beantworten kann. Aber die allermeisten Fragen, die dich und mich im Alltag beschäftigen, was ist gut und richtig, ist nicht so schwer herauszufinden. Das Schwierige ist einfach, wenn wir zu den Hungrigen gehören, dann sehen wir es nicht. Eben, wie der, der um 11:45 zu dir reinkommt ins Büro oder wo immer das du schaffst und sagt, du sollst noch und könntest noch und du hast überhaupt keine Musik gehört für den, weil du hungrig bist. Und so ist es im Geistlichen genau gleich. Wenn wir nicht gesättigt sind von Gott, dann sehen wir plötzlich auch nicht mehr klar, was gut und richtig ist. Dann haben wir plötzlich das Gefühl, da hat mir Unrecht da in ein Recht auf Trach. Aber wenn wir gesättigt sind, wissen, Gott hat ja für mich gesorgt. Gott ist ja der Rächer. Gott schaut ja schon, dass ich nicht zu kurz komme. Dann kann ich mich darauf ausrichten, was gut und richtig ist. Nämlich, dass ich ihm vergebe, dass ich ihn annehme, und dass ich ihn segne. Wenn das Wasser fließt, dann ist es gut. Wenn das Wasser nicht fließt, dann kommt da nichts raus. Angeschlossen fließt das Wasser. Und wisst ihr, bei diesen Brunnen, wo immer Wasser geflossen ist, da war ja das Wasser im Trockengang sauber gewesen. Und so wird es leichter anders zu sehen und so wird es so leicht zu sehen, was gut und richtig ist. Und meistens geht es einfach darum, dass dort, wo ich bin, ich einfach das bin, was im Blick aufeinander richtig ist. Ein ganz einfaches Beispiel. Du stehst in der Kasse, 3-4 Kunden vor dir und die Kassierin ist eine von der ganz komplizierten Sorte, du hast wahrscheinlich zusätzlich noch schlechten Tag verwünscht. Und du weißt, es gibt ein längeres Unterfangen anzustehen. Die Kunden von dir sind auch schon langsam hässig und bei dir kam auch langsam das Gefühl, wir könnten ja hässig sein auf die Zwetschgen der Kasse, die doch endlich ein bisschen könnte und einen Weg. Jetzt ist wirklich die Frage, schaust du auf dich, auf einen Zeitverlust, auf einen Ärger oder schaust du auf sie und denkst, was hat dich die bewogen, dass sie heute einen schwierigen Tag hat? Und plötzlich bekommst du Barmherzigkeit in dein Herz. Und dann, wenn du wirklich der eine schon noch dran bist, grüßt sie freundlich. Hast du inzwischen auf deine Auslage da auf dem Laufband auch noch ein Schokostängel draufgelegt. Und wenn du gezahlt hast, gibst du das und sagst, ich wünsche euch einen ganz schönen Tag. Ganz einfach, nicht mehr als das. Entweder schaust du auf dich und nervst dich und bist kein Segen oder du bist für sie ein Segen. Oder die Schwierigkeit an der Arbeit. Grosse Herausforderungen. Entweder sucht man den Schuldigen, und das ist sicher immer der andere, das ist klar. Oder aber man steht zusammen und macht und sagt, jetzt schauen wir, wie wir ein Problem lösen können. Entweder sind wir der, der mithilft, das Problem gross zu machen, oder der, der mithilft, das Problem zu lösen. In unserem Alltag, in unserer Arbeit, wo auch immer. Und genau um diese Sachen geht es allererst mal. Und da müssen wir im Brunnen angeschlossen sein. Da ist es wichtig, dass wir diese drei Punkte, und zwar in dieser Reihenfolge, wirklich schaffen. Und ich glaube, dann ist es nachher einfach. Dann ist es einfach, das zu tun, was gut und richtig ist. Wenn wir aber nicht beim Eins anfangen können, wenn wir nur mit den Forderungen drin sind, dann sind wir eben so wie alle in allen anderen Religionen, Philosophien und Ideologien drin. Es tönt gut und funktioniert nicht. Im Epheser 1 betet der Paulus für die Gemeinde dort in Ephesus und er bittet Gott, dass Gott ihnen doch bitte die Augen auftut, damit sie sehen können, was Gott ihnen für ein grosses Geschenk gemacht hat und wie gross seine Liebe für sie ist. Wir sind ausgerüstet, aber wir sollen es sehen. Und wenn wir jetzt in das 2021 hineingehen, dann wollen wir nicht unsere Wunden lecken vom vergangenen Jahr, was wir doch für Arme sind und wie wir doch einen Aufholbedarf haben und was doch jetzt ist. Sondern, dass wir als Kind von diesem Gott aufstehen, dass wir anfangen anzupacken und das Böse durch das Gute zu setzen. Dass wir von ganzem Herzen beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und dass wir nachher auch so leben, dass genau das mehr und mehr auch durch uns passiert. Gott handelt immer mit und durch Menschen. Und da, wo ich bin, da will ich sagen sein. So, wie es der Abraham war, als Schafzüchter, mehrere tausend Jahre vor uns, so du und ich heute. Und das gilt für dein persönliches Leben. Aber ich möchte auch, dass wir lernen, unsere Gemeinde so zu sehen. Ich glaube, manchmal sehen wir die Gemeinde fast fest als eine Institution. Da macht man Sachen, so fromme Sachen, so wie einen Gottesdienst. Und wenn wir super fromm sind, nicht nur fromm, haben wir auch noch Kleingruppen. Und dann haben wir das ganze Karussell auch noch für King mit Kigo und RR und so weiter. Ich möchte, dass wir eine ganz neue Sicht haben. Wir feiern Gottesdienst, weil wir den Segen brauchen und weil wir ein Segen sein wollen. Wir feiern Gottesdienst, weil wir uns dort stärken wollen, ausrüsten. Und wenn du das Gefühl hast, ich bin so erfüllt, ich brauche weder Ausrüstung noch Stärke, dann komm erst recht, weil dann brauchen wir dich, dass du für andere ein Segen bist. So ist Gottesdienst zu verstehen. Du bist nicht frömmer, wenn du mehr im Gottesdienst bist. Aber du bist mehr ausgerüstet und mehr im Dienst. Um das geht es. Und bei der Kleingruppe geht es um genau das Gleiche. Die Kleingruppe deckt einfach beziehungsmässig ein anderes Spektrum ab als der Gottesdienst, der etwas grösser ist und in dem Sinn vielleicht auch ein bisschen vom Ablauf anders. Wir machen Unti. Und der Unti sieht von außen aus fast ein bisschen wie eine Schulstunde. Warum? Wir wollen nicht die jungen Leute, die fünf Tage lang über die Schule ausrufen, am Sonntag auch noch Schule bieten. Sondern wir wollen ihnen Grundlagen vom Glauben geben, dass sie ein Fundament haben, wo sie in ihrem Leben gestärkt sein können. Sie werden einmal selbstständig entscheiden müssen, was ihr Glaube und ihr Leben ist. Und da sollen sie eine gute Grundlage haben. Und da muss man einmal zusammenhocken und sich ein paar Sachen sauber und gut überlegen. Das ist der Unti. Oder wir haben die RR. Die RR ist nicht einfach ein cooles Freizeitprogramm, weil wir jetzt Christen sind, müssen wir auch noch etwas Gutes machen. Sondern es ist unser Wunsch, Kinder ein Segen zu sein. Dass sie an ihren Leitern Persönlichkeiten haben können, die sie ermutigen, die sie fördern, die sie stärken. Dass sie durch das Programm Beziehungen bauen können, dass sie lernen können, wie man miteinander umgeht, wenn man eben vielleicht einmal im Dreck ist, in einem Zelt, wenn es ein Regenlager gibt oder was auch immer. Dass sie aber auch Jesus lernen kennen, weil er immer oder mit verbunden ist, dass der Glaube mit sich ins Leben gehört und dass sie das können. Wir haben nicht einfach Programm, sondern wir glauben wirklich, dass unser Auftrag ist, Segen zu empfangen und Segen zu weitergeben. Und darum sind wir gemeint. Und ich wünsche mir, dass wir die Gemeinde ganz neu so anfangen zu verstehen. Dass wenn du einen Dienst machst in dieser Gemeinde, dass du dir bewusst bist, du bist jetzt ein Segen. Du hast empfangen und du gehst aus dem weiter. Und ich möchte dich auch einladen, dass du dich ganz neu aus dem heraus stärkst. So wie es der Abraham gebraucht hat damals, so braucht es heute dich. Und darum möchte ich dich ermutigen in dem Innen. Alle Sachen dienen letztlich dazu, dass wir selber mit Christus der Quelle verbunden sind und nachher als Gesegnete unser Umfeld segnen, ein Segen für sie sein. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Da, genau. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Amen. Jesus, ich danke dir, dürfen wir wirklich einfach ein Segen sein. Danke, dürfen wir einander segnen und miteinander wirklich einfach zum Segen werden. Miteinander als Gemeinde, aber auch jedes Einzelne dort, wo es steht. Danke vielmals für deine Gnade, für deine Güte, für deine Liebe. Amen. Amen. Wir werden ein Lied hören. Nimm dir Zeit, wirklich zu überlegen, was ist für dich dran? Wo ist vielleicht der Punkt, den du brauchst, wo du dich neu stärken möchtest? Wir werden nachher noch das Abendmahl feiern, wirklich als Zeichen, dass wir gesegnet sind. Das Abendmahl ist ja wirklich der Inbegriff vom Empfang. Jesus hat sein Leben gegeben und wir dürfen einfach nehmen. Das wollen wir nachher noch feiern, lade ich dich dazu ein, aber zuerst das Lied von der Band.